Hi, meine Lieben. Toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Ausgabe von Lunaris liest. Und heute gibt's das 11. Kapitel von 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Los geht's. Der Nautilus. Kapitän Nemo stand auf. Ich folgte ihm. Eine Doppeltür hinten im Saal öffnete sich. Und ich trat in ein Zimmer, das ungefähr genauso groß war wie das, aus dem wir gerade kamen. Es war eine Bibliothek. An den Wänden ragten hohe Gestelle nach oben, aus schwarzem Palisander, mit Kupfer verziert. Auf deren Regalbrettern stand eine große Zahl gleichförmig eingebundener Bücher. Die Regale mit den Büchern verliefen ringsum an allen Wänden. Davor standen mit dunkelbraunem Leder ausgeschlagene Divane mit sehr bequemen Polstern. Leichte, bewegliche Pulte, die man nach Belieben heranziehen konnte, dienten beim Lesen zum Auflegen der Bücher. In der Mitte stand ein großer Tisch, der mit Broschüren bedeckt war, darunter auch einige alte Zeitschriften. Das harmonische Bild war von elektrischem Licht bestrahlt, das aus 4 goldplattierten Kugeln herabfiel, die in der Decke zur Hälfte eingelassen waren. Ich sah mich bewundernd in dem Saal um. »Kapitän Nemo«, sagte ich, »das ist eine Bibliothek, die manch einem Palast Ehre machen würde. Es ist erstaunlich, so etwas auf dem Meeresgrund zu finden.« »Wo könnte man stiller und ungestörter lesen, Herr Professor?« erwiderte der Kapitän. »Finden Sie im Studierzimmer Ihres Museums eine so vollständige Ruhe?« »Nein, mein Herr. Und zugleich wirkt mein Studierzimmer sehr ärmlich gegen Ihres. Sie haben da wohl 12.000, Herr Aronnax. Nur diese Bücher fesseln mich noch an die Erde.« Aber seit dem Tag, an dem mein Nautilus zum ersten Mal abtauchte, existiert die Welt für mich nicht mehr. An diesem Tage habe ich meine letzten Bücher, meine letzten Broschüren und Zeitschriften gekauft. Seitdem lebe ich, als ob die Menschheit nichts weiter gedacht und geschrieben hat. Diese Bücher, Herr Professor, stehen Ihnen übrigens zu Ihrer Verfügung. Ich dankte dem Kapitän und sah mir die Bücher näher an. Sie waren aus den Bereichen der Moral und Literatur, den exakten Wissenschaften. Es waren zahlreiche Schriften aus allen Sprachen. Nur aus der Staatswirtschaft sah ich kein einziges. Sie schienen an Bord geächtet zu sein. Alle diese Bücher waren, egal in welcher Sprache sie geschrieben waren, nach Rubriken geordnet. Ein Beweis, dass der Kapitän des Nautilus die Bände alle ohne Probleme lesen konnte. Unter diesen Büchern bemerkte ich die Meisterwerke alter und neuer Literatur. Das heißt, das Beste, was der menschliche Geist von Homer bis hin zu den jetzt lebenden Koryphäen geliefert hatte. Wissenschaftliche Werke hatten dabei den Vorzug. Mechanik, Ballistik, Meteorologie, Geographie und Geologie waren dabei genauso vertreten wie die gesamte Naturgeschichte. Und ich bemerkte, dass der Kapitän gerade ihnen vorzugsweise seine Studien widmete. Darunter waren auch die beiden Bände, die mir eine so gute Aufnahme bei Kapitän Nemo verschafften, und aus einem anderen Werk von Jos Bertrand aus dem Jahr 1865, welches ich ebenfalls kannte, konnte ich ableiten, dass die Ausstattung des Nautilus ungefähr in diesem Jahr stattgefunden hatte. Also führte Kapitän Nemo sein unterseeisches Leben seit höchstens 3 Jahren. Der Zeitpunkt würde sich wohl durch weitere Nachforschungen, wofür ich ja genug Muße hatte, noch genauer feststellen lassen. Jetzt galt es erstmal, die Wunder des Nautilus zu besichtigen. »Mein Herr«, sagte ich zum Kapitän, »ich danke Ihnen, dass Sie mir diese Bibliothek zur Verfügung stellen. Sie enthält kostbare Schätze der Wissenschaft.« »Dieser Saal«, sagte der Kapitän, »ist nicht bloß eine Bibliothek, sondern auch ein Raucherzimmer.« »Ein Raucherzimmer«, rief ich aus, Also, raucht man an Bord? Allerdings. Dann kann ich wohl annehmen, mein Herr, dass Sie noch in Verbindung mit Havanna stehen. Durchaus nicht, erwiderte der Kapitän. Nehmen Sie diese Zigarre, Herr Aronnax. Auch wenn sie nicht aus Havanna kommt, werden Sie doch, wenn Sie Kenner sind, sehr zufrieden damit sein. Ich nahm die Zigarre, die ähnlich wie eine Londres geformt war. Sie schien aus Goldblättern zu bestehen. Ich zündete sie an einem kleinen Brasero an, der auf einem eleganten Gestell aus Bronze stand, und fing an zu rauchen. Mit dem Wonnegefühl eines Schmauchers, der seit 2 Tagen keinen Tabak mehr gesehen hatte. »Das ist vortrefflich«, sagte ich, »aber Tabak ist das keiner, oder?« »Nein«, erwiderte der Kapitän, »dieser Tabak kommt weder aus Havanna noch dem Orient. Es ist eine Art nikotinhaltiges Seegras, das mir das Meer etwas sparsam liefert. Vermissen Sie Ihre Londres-Zigarren, Herr Professor?« »Kapitän, von jetzt an mag ich sie nicht mehr.« »Rauchen Sie davon nach Belieben. Über den Ursprung müssen Sie sich keine Gedanken machen. Sie werden von keiner Steuerbehörde kontrolliert und sind darum nicht minder gut. Im Gegenteil.« Nun öffnete Kapitän Nemo eine Tür gegenüber der, durch die wir in die Bibliothek gekommen waren, und wir traten in einen sehr großen, glänzend erleuchteten Saal. Er hatte 4 Seiten mit abgerundeten Ecken, 10 Meter lang, 6 Meter breit und ungefähr 5 hoch. Eine erleuchtete, mit leichten Arabesken verzierte Decke warf helles und mildes Licht auf alle Merkwürdigkeiten dieses Museums. Denn es war wirklich ein Museum, in dem wir gerade standen. Eine einsichtige und freigebige Hand hatte alle Schätze der Natur und Kunst vereinigt, samt allerlei künstlerischem Beiwerk, welches zu dem Atelier eines Malers gehörte. 30 gerahmte Meisterwerke, gruppiert um glänzende, dekorative Kompositionen aus Elementen von antiken Rüstungen, Schilden, Waffen und Fahnen. Sie zierten die im strengen Stil tapezierten Wände. Ich sah Gemälde von höchstem Kunstwert, die in Sammlungen und Ausstellungen Bewunderung hervorgerufen hatten, und in den Ecken des prachtvollen Museums standen herrliche Statuen in Marmor und Bronze. Nachbildungen der schönsten antiken Vorbilder. »Herr Professor«, sagte der Kommandant des Nautilus, »entschuldigen Sie die in diesem Salon herrschende Unordnung.« »Ha, mein Herr«, erwiderte ich, »ohne dass ich Sie kenne, darf ich annehmen, dass Sie ein Künstler sind?« »Ein Kunstliebhaber höchstens, mein Herr. Es hat mir mal Freude gemacht, diese schönen Werke von Menschenhand zu sammeln. Ich suchte unermüdlich, und es gelang mir, einige wertvolle Werke zusammenzubekommen. Dies sind meine letzten Erinnerungen an die Erde, die nun für mich gestorben ist.« »Und diese Musiker«, sagte ich und deutete auf die Partituren von Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Herold, Wagner, Aubert und anderen, die auf einem stattlichen Orgelpiano lagen. »Diese Musiker«, erwiderte Kapitän Nemo, »gehören wie Orpheus zu einer vergangenen Zeit. Und ich bin genauso tot wie die, die 6 Fuß tief unter der Erde ruhen.« Der Kapitän, in tiefen Gedanken versunken, vergaß, wo er war, während ich weitermachte, die Schätze und Merkwürdigkeiten in diesem Salon zu mustern. Darunter waren Seltenheiten aus dem Naturreich von bedeutendem Wert, hauptsächlich Pflanzen, Muscheln und andere Erzeugnisse des Meeres. Ohne Zweifel hatte sie der Kapitän persönlich gesammelt. Mitten im Salon sah man einen Springbrunnen mit einem Becken aus einer einzigen Muschel, von einer der größten Molluskenarten. Ihr fein verzierter Rand hatte ungefähr 6 Meter Umfang. Sie war also größer als die Riesenweihkessel in der Kirche Saint-Sulpice in Paris, welche einst die Republik Venedig König Franz I. geschenkt hatte. Um dieses Becken herum waren unter Glasbehältern mit Kupferschlag die kostbarsten Dinge aus dem Meer mit Etiketten geordnet. Eine wahre Freude für jeden Professor der Naturgeschichte. Die wirbellosen Tiere waren höchst merkwürdige Musterstücke aus den Gruppen der Polypen und Stachelhäuter. Aus der Klasse der Mollusken waren derart kostbare Stücke dabei, dass ein Forscher dieser Schalenweichtiere schon bei ihrem Anblick aus dem Häuschen gewesen wäre. In besonderen Behältern an der Seite lagen die schönsten Perlenschnüre. Rosenfarbene, grüne, gelbe, schwarze, blaue. Seltene Perlen verschiedener Mollusken aus allen Meeren. Manche von ihnen waren so groß wie ein Taubenei und waren so wertvoll wie die berühmten Perlen des Schahs von Persien und des Imams von Maskat. Den Wert dieser Sammlung zu beziffern, war fast unmöglich. Während ich mich fragte, woher der Kapitän das Geld für solche Liebhabereien haben konnte, überraschte er mich, indem er bemerkte: »Sie mustern meine Muscheln, Herr Professor. Sie können einem Naturforscher Freude machen. Für mich haben Sie noch den besonderen Reiz, dass ich sie alle selbst gesammelt habe. Und es gibt kein Meer, das ich nicht danach durchforscht hätte.« »Ich verstehe Ihre Freude, Kapitän, in diesen Schätzen zu schwelgen. Sie haben sie für sich selbst gesammelt. So eine Sammlung von Seeschätzen gibt es in keinem Museum Europas. Aber wenn ich mit der Bewunderung dieser Schätze fertig bin, was bleibt dann noch an Bewunderung für das Schiff übrig, auf dem Sie sich befinden? Ich will zwar nicht Ihre Geheimnisse aufdecken, doch muss ich gestehen, dass ich sehr neugierig bin auf den Antrieb des Nautilus, die Vorrichtungen, um seine Bewegungen zu lenken, seine mächtige treibende Kraft. Und hier an den Wänden dieses Salons sehe ich Instrumente, von denen ich nicht weiß, wofür sie verwendet werden. Würden Sie es mir erklären?«
»Herr Aronnax«, erwiderte der Kapitän Nemo, »ich habe Ihnen gesagt, dass Sie an Bord meines Schiffes frei sind. Folglich ist Ihnen kein Teil des Nautilus untersagt. Sie können ihn im Detail besichtigen, und ich mache mir ein Vergnügen daraus, Ihr Fremdenführer zu sein.«
»Ich weiß nicht, mein Herr, wie ich Ihnen dafür danken kann, aber ich will Ihre Gefälligkeit nicht missbrauchen. Ich möchte Sie nur fragen, für was diese physikalischen Instrumente da sind.«
»Herr Professor, die Instrumente befinden sich in meinem Zimmer, wo ich Ihnen sehr gerne erklären werde, wofür sie gut sind. Aber zuvor, schauen Sie sich erstmal Ihre Kabine an. Sie müssen doch Ihre Einrichtung an Bord des Nautilus kennenlernen.«
Ich folgte dem Kapitän, der mich durch den Gang des Schiffes in das Vorderteil führte, und zwar nicht in eine Kabine, sondern in ein elegantes Zimmer mit Bett, Toilette und verschiedenen anderen Möbeln. Ich konnte dem Kapitän nur dankbar sein.
»Ihr Zimmer befindet sich neben meinem«, sagte er, indem er eine Türe öffnete. »Und meins führt in den Salon, in dem wir eben waren.«
Ich trat ins Zimmer des Kapitäns. Es sah fast wie eine Mönchszelle aus. Ein eisernes Bett, ein Arbeitstisch, einige Toilettenmöbel, alles im Halbdunkel. Nichts Gemütliches, nur das wirklich Notwendige. Kapitän Nemo deutete auf einen Stuhl und sprach: »Nehmen Sie Platz.« Ich setzte mich. Er ergriff das Wort und sprach: Ja, und was er zu sagen hatte, das hört ihr im 12. Teil von 20.000 Meilen unter dem Meer beim nächsten Mal. Und damit ihr den nicht verpasst, abonniert gern den Kanal, lasst ein Like und einen Kommentar und ein Glöckchen und was auch immer euch einfällt da. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!